Nun aber zum ersten Hauptvortrag durch Professor Dr. Albert Scheer, ein langjähriger Verbundener der Wiener Jugendarbeit. Er studierte Soziologie, Erziehungswissenschaften und Philosophie an der Universität Frankfurt, in der er in den 80er Jahren war er dann selbst circa 7 Jahre als Sozialarbeiter in der Jugendarbeit und in der Jugendsozialarbeit tätig. Er war 11 Jahre Professor für Soziologie und Jugendpädagogik an der Fachhochschule Darmstadt und ist seit 2001 an der Pädagogischen Hochschule Freiburg als Leiter des Instituts für Soziologie tätig. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Aspekte soziologischer Theorie, Theorien der sozialen Arbeit, Migration, Diskriminierung, Rassismus und Rechtsextremismus, qualitativ-empirische Bildungsforschung, Bildungstheorie sowie Jugendforschung. Heute spricht er mit uns über Jugendarbeit und politische Bildung im Kontext von Nationalismus und Rechtspopulismus.
Ich darf Sie meinerseits auch nochmal begrüßen. Mein Auftrag ist jetzt, Ihnen bei Überlegungen darzubieten, genau zu diesen der Fragestellung, was heißt Rechtspopulismus, was ist die Aufgabenstellung, die Herausforderung für die Jugendarbeit. Wir haben so knapp 90 Minuten Zeit. Ich werde versuchen, nicht länger als 45 Minuten zu reden, sodass wir noch ein Stück weit Zeit auch gewinnen für die Diskussion und zum Austausch. Ich werde wahrscheinlich einige Sachen vortragen, die Sie ärgern, die Sie auch provozieren werden, sage ich ja schon mal vorab, weil ich der Überzeugung bin, dass die Abgrenzung im Fall von Rechtspopulismus gar nicht so einfach fällt, wie wir alle gerne tun. Ich glaube, wir können hier im Saal so etwas wie einen ausgesprochenen Konsens darüber unterstellen, dass wir alle gegen Rechtspopulismus sind. Aber ich glaube, wir können nicht so einfach einen Konsens darüber unterstellen, wo beginnt und endet der Rechtspopulismus. Und so versuchsweise in österreichischen Termini zu sagen, ob der Herr Kurz ein Rechtspopulist ist oder keiner, ist mindestens mal diskussionsbedürftig. Dass es der Herr Strache ist, darüber wird man sich nicht streiten müssen. Aber da fängt die Thematik schon ungefähr an. Was ich machen will in meinem Vortrag, ist zunächst mal versuchen, verstehbar zu machen, wirklich ein Stück verstehbar zu machen, warum Rechtspopulismus und Nationalismus ein attraktives Angebot sind. Ich will ein bisschen darüber reden, worauf reagiert das eigentlich, was kennzeichnet das und werde dann am Ende was dazu sagen, wo ich denn glaube, wo die Chancen und auch die Schwierigkeiten der Jugendarbeit und nicht zuletzt der politischen Bildung bin, darauf zu reagieren. So ungefähr wird es gehen. Ich fange an mit einer ersten These, die für mich nicht neu ist, aber die ich deutlich sagen will, ich gehe davon aus, dass der ideologische Kern, also das, was rechtspopulistische Strömungen, sei es in Österreich, in Frankreich, in Deutschland oder sonst wo in Europa kennzeichnet, nicht Rassismus heißt, sondern Nationalismus. Ich will auch noch klarer erklären, in welchem Sinn ich das meine. Und wenn das so ist, wenn es im Kern um nationalistische Konstrukte geht, dann ist Rassismuskritik keine zureichende Grundlage für eine kritische Gegenpositionierung. Das, wenn Sie vorhin die Forumsprogrammatik gesehen haben, da taucht ja nicht zufällig dann Antirassismus oder rassismuskritische Bildungsarbeit auf. Dagegen habe ich gar nichts. Ich bin aber sehr der Überzeugung, dass rassismuskritische Bildungsarbeit nicht an den harten Kern rechtspopulistischer, im Unterschied zu rechtsextremer oder neonazistischer Strömung herangereicht. Und wenn das so ist, heißt die Kernherausforderung für die Jugendarbeit im Feld Rechtspopulismus. Man kriegt hier übrigens einen steifen, komischen Hals, weil man so ein breites Publikum hat, komisch, ne? Ist die Kernherausforderung, sowas wie Nationalismuskritik zu entwickeln. Und was das heißen kann, führt in ziemlich schwierig und nicht einfach zu führende Debatten. So ungefähr wird das heißen sozusagen. Und das heißt, ich bin fester Überzeugung, die Jugendarbeit, die politische Bildungsarbeit und so weiter, muss sich mit der Frage beschäftigen, wie halten wir es mit der Nation, mit der Nationalstaatlichkeit, mit der nationalstaatlichen Demokratie, mit dem nationalen Wohlfahrtsstaat und wo setzen wir unsere Kritik an und wo setzen wir unsere Kritik nicht an. Das als Vorreden, um meine Argumentation ein bisschen plausibler zu machen. Ich finde, der Rechtspopulismus ist eigentlich eine ziemlich logische Reaktion auf eine ganze Reihe von Entwicklungen, die Fragen und Probleme aufwerfen, für die die Antworten nicht wirklich klar sind. Das erste Stichwort muss hier stehen, der Rechtspopulismus formiert sich und fokussiert sich in den letzten Jahren massiv als Abwehrbewegung gegen unerwünschte Migration. Das betrifft insbesondere Fluchtmigration. Und er tut das und er kann das deshalb tun, weil jenseits der rationalen Debatte um die Fragen, wie viele Flüchtlinge kann, soll, muss ein Land wie Österreich aufnehmen oder auch nicht aufnehmen, Flüchtlinge immer auch im politischen Diskurs das, was sind, was Zygmunt Bauman mal genannt hat, die Vorboten des drohenden Unglücks, also wahrgenommen werden als quasi die Repräsentanten eines Prozesses von Globalisierung und Veränderungsdynamik, dessen Ergebnisse unabsehbar sind. Das heißt, die Flüchtlinge sind primär die Projektionsfläche für alle möglichen Ängste, die der Prozess der Globalisierung auslöst, berechtigt oder nicht berechtigt. Auch darüber kann man sich lange streiten sozusagen, weil tatsächlich es ja nicht so einfach so ist, dass das erreichte Niveau von Wohlstand, Sicherheit, Prosperität in Zentral- und Mitteleuropa einfach nur gesichert wäre. Es könnte ja durchaus sein und es gibt deutliche Anzeichen dafür, dass sich die weltwirtschaftlichen Dynamiken verschieben Richtung China, dass die Weltmarktkonkurrenz in vielen Bereichen andere Schwerpunkte bilden wird, sodass man tatsächlich sagen kann, mit einiger Plausibilität, der Prozess der Globalisierung ist nichts sozusagen, was einfach nur immer nur zum Wohlergehen und zum weiteren Wachstum der Zentraleuropäischen beitragen wird. Das führt dazu zu diffusen Bedrohungsgefühlen, die man haben kann, auch bezüglich auf die Finanzmarktentwicklung. Ob die nächste Finanzmarktkrise kommen wird, wissen wir auch nicht wirklich, kann sein. Und die Flüchtlingsthematik ist sozusagen die Verdichtungsebene, auf der sich alle möglichen konkreten und diffusen Ängste vor bedrohlicher Globalisierung projizieren. Was macht der Rechtspopulismus? Er fokussiert die Vorstellung bedrohlicher Entwicklung auf Flüchtlinge und inszeniert sich als die politische Bewegung, die es am besten und am einfachsten in der Lage ist, sozusagen unerwünschte Migration abzuwehren. Das dann in Appell, da könnte ich jetzt lange drüber reden, mit sozusagen die Statusängste und die sozialen Neidgefühle derer, die sich als soziale Verlierer der wachsenden innergesellschaftlichen Gleichheit einnehmen. Zweitens reagiert der Rechtspopulismus auf das, was sich mit Verunsicherungen infolge soziokulturellen Wandels. Wir alle sozusagen sind Zeitzeugen von Entwicklungen, wo man sagt, die soziokulturelle Kontur von Gesellschaften verändert sich. Wir haben einleitend sozusagen durch den Kollegen die Positivvariante gesehen, das Positivbild einer, ich würde sagen, postmodern gebrochenen, flexiblen, multikulturellen Identitätskonstruktion. Es gibt aber nun auch zahlreiche Menschen, die diese Zumutung von Pluralität, Uneindeutigkeit, Heterogenität im eigenen Selbstverständnis sich eben nicht so einfach zu eigen machen können oder so eigen machen wollen, die deshalb die Sehnsucht haben nach einer vereindeutigten Idee, einer eindeutigen Antwort auf die Frage, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wer sind die, mit denen ich Gemeinsamkeiten habe, von wem unterscheide ich. Und der Rechtspopulismus ist genau die Gegenbewegung auf der soziokulturellen Ebene zu so einem pluralen Konzept einer damals multikulturell oder postmodern oder wie immer beschreibbaren Identität und verspricht Eindeutigkeit und Klarheit und Sicherheit in der Zugehörigkeit zentral über nationalistische Konstruktionen von Kultur und Identität. Der vierte Punkt, den man seit langem beschreiben kann, übrigens in der Politikwissenschaft auch gut beschrieben worden ist, ist die Krise der politischen Repräsentation, also die Vorstellung, dass ein erheblicher Teil der Wählerinnen und Wähler sich durch die großen oder etablierten politischen Parteien nicht mehr repräsentiert fühlt. Es gibt durchaus auch linke Positionen. Michael Fester ist ein wichtiger Politikwissenschaftler, sagt, ja, und für dieses Gefühl, nicht repräsentiert zu sein mit den eigenen Interessen und Problemlagen, das ist nicht einfach nur ein Irrtum. Dafür gibt es auch gute Gründe. Und da gibt es übrigens neben der rechtspopulistischen Kritik der politischen Eliten und ihrer Entfremdung vom einfachen Volk, die hat auch eine relativ starke linke Entsprechung, einer linken Kritik der vermeintlichen Entfernung der Volksparteien vom Volk. Das ist gar nicht so eindeutig. Es gibt auch mit Chantal Mouffe wichtige Theoretikerinnen der europäischen Linken, die einen linken Populismus einfordern, auch eine Elitekritik. Das heißt, die reagieren da auch auf ein reales Problem, diese Krise der politischen Repräsentation, die gibt es wirklich. Die rechtspopulistische Antwort heißt, und wir lösen das Problem, weil wir als Rechtspopulisten ja wirklich wissen, was der gemeine Mann und die gemeine Frau wollen, fühlen und denken. Das ist der dritte Punkt, wo man die Antwort falsch finden kann und falsch finden muss aus meiner Perspektive, aber nicht bestreiten kann, dass da ein reales Problem ist, das dem Rechtspopulismus Attraktivität verleiht. Und der vierte Punkt der Problemlagen ist, da werde ich am Ende noch mal ein bisschen genauer drauf gehen, das Spannungsverhältnis, das liegt zwischen diesen drei Polen, einer primär nationalstaatlichen Politik, einer globalisierten Ökonomie und dem Anspruch menschenrechtlicher Moralität. Wie man das zusammenkriegt, sozusagen eine Politik, die in allen Ländern zunächst mal den Interessen der eigenen Staatsbürgerinnen verpflichtet ist und nicht denen der Menschheit, zweitens einer ökonomischen Entwicklung, die zunehmend Globalisierungsdynamiken beinhaltet, wo also die Interessen der nationalstaatlichen Politik und der im Nationalstaat angesiedelten globalen Konzerne, global operierenden Konzerne nicht unmittelbar identisch sind, plus die einer menschenrechtlichen Moral, die sagt, es geht um die Würde aller Menschen und nicht nur der Staatsbürger. Das verweist auf eine ziemlich komplizierte Konstruktion und das hat Folgeprobleme. Sie sehen also, wenn ich jetzt so ins Reden komme, sozusagen, dann wäre ich jetzt schnell sozusagen fast schon in der Tendenz zu sagen, Mensch, es ist genau richtig, sozusagen, der Rechtspopulismus ist eine sehr plausible Antwort auf eine Reihe von Problemlagen oder ist zumindest mal, hat er die Stärke zu sagen, es gibt Problemlagen, die wir als solche nicht bestreiten können. Dann ist die Frage, was sind die Antworten darauf? Die rechtspopulistische Antwort, um die verstehen zu können, muss man erstmal, glaube ich, zur Kenntnis nehmen, wir leben tatsächlich in Gesellschaften, die in gewisser Weise immer noch Nationalgesellschaften sind und die uns als Bürgerinnen, als Wähler, als Arbeitnehmerinnen, als Sozialleistungsempfänger, als Adressaten von Bildung in einer Struktur von Nationalstaatlichkeit vergesellschaften. Also es macht einen Unterschied, dass ich Deutscher bin und kein Österreicher, für das, was ich in der Schule lerne, es macht einen Unterschied für die Angebote der Jugendarbeit, die ich vorfinde, es macht einen Unterschied für die Regulierung des Arbeitsmarktes, es macht einen Unterschied in vieler, vieler Hinsicht. Das heißt, sozusagen, trotz aller Europäisierung und Globalisierung ist der Nationalstaat als wirkungsmächtige Instanz nicht verschwunden. Und das macht vor allem da einen Unterschied, wo sich die nationalstaatlichen Unterschiede mit gravierenden sozialen Ungleichheiten verschränken. Also der Unterschied eines Deutschen und eines Österreichers, den kann man sagen, da ist vielleicht noch marginal, was die Lebensbedingungen, die Sozialleistungen und so weiter betrifft. Der eines Österreichers und eines Serben ist schon qualitativ wesentlich größer oder eines Österreichers und eines Kosovaren, weil da die Strukturen des Nationalstaates, die Strukturen der sozialen Ungleichheit ganz anders verschränkt sind. Und dann taucht sofort die Frage auf, wie hält man es denn mit der Legitimität, mit der Rechtfertigbarkeit von Strukturen nationalstaatlicher Vergesellschaftung? Also mal banal gesprochen, warum dürfen die 2 Millionen Kosovaren nicht einfach nach Österreich laufen und hier Sozialleistungen beziehen? Was verbietet das nicht? Wo sind die Strukturbedingungen? Und das ist nicht nur eine moralische Frage, das ist auch eine politische Frage, das ist auch eine ökonomische Frage. Und der Rechtspopulismus hat jetzt die einfache Antwort und sagt, nee, wir halten an den gewachsenen Strukturen der nationalstaatlichen Vergesellschaftung fest. Wir stellen die nicht in Frage, wir relativieren die nicht, sondern wir affirmieren die und machen aus denen sozusagen was wie ein positiv bewertbares Moment von Programmatik. Das geht ideologisch über Figuren, wo für mich der Begriff des gewöhnlichen Nationalismus eine entscheidende Rolle spielt. Er stammt von einem amerikanischen Philosophen, Thomas Pogge, und er meint, der gewöhnliche Nationalist ist nicht der, der glaubt, dass die eigene Nation besser ist als die anderen, ist auch nicht der, der glaubt, er komme aus einer höheren Kultur oder einer besseren Geschichte, sondern der gewöhnliche Nationalismus hat eine und nur eine Überzeugung, nämlich dass es die primäre Aufgabe der Politik ist und die berechtigte Aufgabe der Politik ist, die Interessenlagen der eigenen Staatsbürger vorrangig zu behandeln gegenüber den Interessenlagen von Menschen, die außerhalb der eigenen Nation leben. Und dann sagt Pogge, und genau das ist die Geschäftsgrundlage aller Politik in allen demokratisch verfassten Nationalstaaten. Das heißt, gegen diesen gewöhnlichen was damit geschieht, ist eine Unterscheidung, die sagt, naja, es gibt einerseits sowas, was ich dann nennen würde, einen ideologisch aufgeladenen Nationalismus oder auch einen ethnisch oder manchmal auch sogar rassistisch aufgeladenen Nationalismus, der mit bestimmten Ideen daherkommt, dass Deutscher nur der sein kann, der seit 3 Generationen oder seit 4 oder seit 5 sozusagen von deutschen Eltern abstammt oder österreichischen und so weiter, Der gewöhnliche Nationalist braucht das gar nicht, sondern braucht nur zu sagen, naja, wer legitim im Lande lebt und einen Pass hat, dessen Interessen habe ich zu vertreten, wie es in Konsequenz dieser Interessenvertretung den Bürgern von Somalia, Nigeria oder des Kosovos geht, das ist nachrangig. Das ist eine Geschäftsgrundlage, die quer durch die Linien geht, sodass man erstmal sagen kann, nationalstaatliche Politik ist tatsächlich auch nationalistische Politik, in rechten wie in linken wie in mittischen Varianten. Und sie wird auch deshalb gewählt, weil sie eine Politik des gewöhnlichen Nationalismus ist. Dieser gewöhnliche Nationalismus, der gesellschaftsweit wesentlich akzeptiert ist, hat eine slippery glide, also so eine schiefe Ebene, einen fließenden Übergang zu Formen eines dann eher ideologisch stärkeren Nationalismus, der dann in der Form eines rechten und rechtspopulistischen Idealismus eben diese strukturelle Idee von Interessengemeinschaft bindet an die Idee einer historischen Schicksalsgemeinschaft, einer politischen Solidargemeinschaft oder der Figur der Nation als vorgestellte einheitliche Kultur mit einheitlicher Geschichte, einheitlicher Sprache und einheitlicher Identität. Diese Übergänge sind fließend, und je nachdem, wo Sie jetzt hingucken in den rechtspopulistischen Strömungen, sei es in Frankreich oder in Deutschland oder in Österreich, geht es dann mehr oder weniger über von noch rational verstehbaren und auch begründbaren Verständnissen, was kennzeichnet die Einheit der Nation, zu höchst ideologischen, kulturrassistischen oder biologistisch-rassistischen Aufladungen, die dann auch Übergänge, die selbst innerhalb der rechtspopulistischen Strömungen umstritten sind. Man kann damit aber nicht einfach rausspringen. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn man die Nation als Schicksalsgemeinschaft begreift, sage ich Ihnen jetzt mal aus einer deutschen Perspektive, dass zur Schicksalsgemeinschaft, zu imaginären, weil das immer was mit Vorstellungen, mit Erfindungen, mit Konstruktionen zu tun hat, zweifellos, zur imaginären Schicksalsgemeinschaft der Deutschen gehört das Wissen um die historische Verantwortung um den Nationalsozialismus, der für die Konstruktion einer deutschen Identität nicht beliebig ist. Zu sagen, wir dekonstruieren die Nation und zur Dekonstruktion der Nation gehört dann auch, dass uns die Geschichte des Nationalsozialismus nichts mehr angehen muss, weil die nationale Zugehörigkeit für uns ja gar keine Rolle spielt, wäre zweifellos nicht die richtige Antwort. Das heißt, einfach rausspringen aus den historischen Diskursen, die was zu tun haben mit der Geschichte von Gesellschaften und Nationalgesellschaften und darauf bezogenen Identitäten, geht so einfach nicht. Das ist einer der vielen Punkte, wo man sagen kann, man kann Nationalismuskritik nicht in gleicher Weise formulieren wie Rassismuskritik. Rassismuskritik hat einen enormen Vorteil, dass man sagen kann, Rassismus braucht niemand, das ist eine historisch überlieferte Ideologie mit fatalen Konsequenzen, einfach weg damit. Es gibt nichts zu retten, es gibt kein positives Element von Rassismus. Die gleiche Logik, also die Logik einer Kritik, die auf totale Ablehnung rausläuft, braucht niemand, nutzt niemand was, ist abzulehnen, können Sie bei der Konstruktion von Nationen nicht so einfach hinhauen, weil da tatsächlich reale Prozesse von historischen Erfahrungszusammenhängen sind, auch tatsächliche Prozesse sozusagen von innergesellschaftlicher Solidarität, zum Beispiel über sozialstaatliche Strukturen dranhängen und tatsächliche Interessengemeinschaften aus der Verknüpfung von nationaler Politik, nationaler Ökonomie, Einkommensniveau und so weiter dranhängen. Das heißt, man kann durchaus relativieren und kann zurückweisen und muss die Aufladung solcher Nationalitätenkonstrukte im Sinne von ethnisch-rassistisch, kultureller Homogenität. Das kann, das muss man tun, sondern das ist auch hinreichend bekannt. Aber das kann nicht zu einer völligen Ablehnung der Idee der Nation als Nationalgesellschaft, wie immer multikulturell, multiethnisch man sie sich vorstellen mag, führen. Das führt zu Problemen. Der Rechtspopulismus bietet dann nur eine andere Antwort. Er bietet eben an zu sagen, aus dieser wie auch immer konstruierten Schicksalsinteressensgemeinschaft, das verbinden wir mit der Idee einer kulturellen homogenen Nation, die quasi Migranten quasi nur als Ausnahmefall zulässt oder in dem Maße zulässt, wie sie den eigenen nationalen Interessen dienen. Und er will raus aus dieser Vorstellung einer multikulturellen, multiethnischen Nationalität hin zu einem homogenisierten Konstrukt von Nationen. mit einem damit starken Identifikationsangebot an die, die sich qua Herkunft, Abstammung der Nation, Zugehörigkeit fühlen können, auch als ein Angebot, das selbst aufwerfen. Die weiteres Konstruktionselement aus meiner Sicht ist die vorhin beschriebenen strukturellen Spannungen zwischen Globalisierung, Nationalstaatlichkeit und menschenrechtlicher Moral aufzulösen. Diese Spannungen auszuhalten, setzt ein bestimmtes Maß an Reflexivität, an Differenzierung voraus, auch vielleicht an Ambiguitätstoleranz, psychologisch gesprochen. Was der Rechtspopulismus macht, er schafft Eindeutigkeit, indem er ganz klar sagt, die Spannung zwischen Menschenrechten und nationalen Interessen, die wird vereindeutigt zugunsten nationaler Interessen. Auch das ist übrigens nicht ganz so einfach. Also ich gebe Ihnen nur mal ein Zitat aus dem deutschen Zuwanderungsgesetz. Das heißt im Artikel 1, dieses Gesetz dient der Steuerung von Zuwanderung unter Wahrung der politischen und wirtschaftlichen Interessen der Bundesrepublik Deutschland. Punkt. Im Nachsatz heißt es dann, dieses Gesetz dient auch der Erfüllung der humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland. Also selbst in der Gesetzesstruktur in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, ne, gibt es ein Primat nationaler Interessen und einen nachrangigen, sekundären, additiven Moment menschenrechtlicher Gesichtspunkte, was die Zuwanderungspolitik betrifft. Ne, der Rechtspopulismus vertritt sowas nicht klammheimlich, sondern offensiv, ne, und basiert auf der Idee, es ist völlig fraglos sozusagen, dass nationale Interessen wichtiger sind als menschenrechtliche Verpflichtungen. Bis hin übrigens, wenn sie dann in die extreme Rechte gehen, zu einer ganz expliziten Kritik der Idee der Menschenrechte. Ich kann Ihnen da nur empfehlen, lesen bei Alain de Benoist, das ist der intellektuelle Vordenker der französischen Rechten, der sagt dann sehr, sehr schön, den Menschen kenne ich nicht sozusagen, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, ich kenne nur Franzosen, Österreicher, Deutsche und Italiener, und darum, dass es den Menschen nicht gibt, sondern eben nur Bürger einer Nation, ist auch die Idee der Menschenrechte eine komische Abstraktion, die nichts taucht. Da wird es dann philosophisch sozusagen. Dem entspricht die Idee von Renationalisierung von Politik und auf der ökonomischen Idee Stärkung der Volkswirtschaft im Gegensatz zu einer globalisierten neoliberalen Ökonomie. Auch da ist wieder ein slippery glide, eine schiefe Ebene drin, zwischen einer rechten Idee von Stärkung der nationalen wirtschaftlichen Interessen zu links zu verordnenden Ideen Verteidigung des nationalen Sozialstaats gegen einen neoliberalen globalen Kapitalismus. Gerade auf der ökonomischen Ebene ist die Idee versus eine neoliberale kapitalistische Globalisierung, Stärkung des Nationalstaates, eben auch keine exklusiv rechte, sondern auch eine in bestimmten linken Kontexten verbreitete Idee, die sehr viel zu tun hat wiederum mit der Idee des national gebauten Sozialstaats, sodass auch da Unschärfen und Uneindeutigkeiten und Übergänge entstehen. Sehen zum Beispiel, gerade wenn Sie die Wahlen in Nordrhein-Westfalen gestern gehört haben, es ist nicht so richtig ein Zufall sozusagen, dass die AfD genau dort stark geworden ist, wo die SPD am meisten verloren hat. Das sozusagen, weil das Interessen, wer tritt für unsere Interessen als deutsche Arbeitnehmerinnen ein, sozusagen, sich Richtung AfD zum Teil fokussiert, weil die genau offensiv sagen, wir treten für eure Interessen ein auf der Ebene von, gegen den globalen Kapitalismus. Auch da wird es nicht ganz so einfach. Ganz wichtiger Punkt, den man nicht vergessen darf, steckt in dieser Formulierung, der Rechtspopulismus nivelliert, ebnet ein die Unterscheidung von Gesellschaft und Gemeinschaften. Da könnte ich jetzt lang drüber reden, will es aber nicht so ganz lange tun. Der Kernunterschied ist, Gemeinschaften basieren auf einem starken Wir-Gefühl, einem Gefühl von Ähnlichkeit und Übereinstimmung. Gesellschaften basieren auf der Unterschiedlichkeit von Menschen, von Individuen, auf nicht stabilen, sondern wechselnden Zugehörigkeiten, auf Uneindeutigkeit. Die Rhetorik, die Gemeinschaftsrhetorik des Rechtspopulismus lebt immer schon auch historisch davon, das gilt auch übrigens für den Nationalsozialismus, der nicht zufällig von einer Volksgemeinschaft sprach, von der Idee, wir befreien dich von der Zumutung in einer komplexen Gesellschaft unter Fremden als Einzelne oder Einzelner zu leben. Wir bieten dir die Rückkehr an zu einer Gemeinschaft von Menschen, mit denen du ähnlich bist, mit denen du Werte, Normen, Erfahrungen teilst, in der du durch Zugehörigkeit fühlen kannst und die sowas wie einen stabilen Ort für deine Identität bieten. Das ist deshalb attraktiv, Ne, weil es in der Tat auch ein Problem ist moderner Gesellschaften, dass es sowas wie stabile Zugehörigkeiten, unveränderliche Identitäten, Gefühle von Ähnlichkeiten, Zusammengehörigkeit nur begrenzt zulassen, sondern die Chance oder auch die Schwierigkeit beinhalten, je nachdem, wie es erlebt, mit Menschen zusammen zu leben, gesellschaftlich, die anders sind als man selbst, die andere Erfahrungshintergründe haben, andere Sprachen sprechen, andere Präferenzen haben. Und an dem Punkt polarisiert sich auch die Landschaft sozusagen zwischen denen, die sowas wie diese Vielfalt, Fremdheit, Anonymität, Individualität des modernen Lebens positiv als Emanzipation erleben und denjenigen, die es als Bedrohung erleben, und der Rechtspopulismus adressiert sich als denjenigen, die sagen, Anonymität, Individualität, Autonomie, Fremdheit, Differenz erlebe ich als bedrohlich und bietet an sozusagen eine Rückkehr in eine Form von Gemeinschaftlichkeit, die eben auf Ähnlichkeit, Vertrautheit, Nähe dient und ist damit ein attraktives Angebot, das man dann in verschiedenen Achsen ausdifferenzieren kann sozusagen. Ich finde es sehr, sehr schön, auch diesen alten Begriffen Max Weber, der Jedermanns-Ehre sozusagen. Max Weber hat schon in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sehr klar gesagt, ein Moment der Attraktivität nationalistischer Konzepte ist die, oder auch rassistischer Konzepte ist, dass der Stolz, das Selbstwertgefühl sich an dem Punkt auf der bloßen Zugehörigkeit begründen kann. Ich kann stolz zu sein, der ich bin, weil ich nicht, also Österreicher, Deutscher, was auch immer bin, sondern es setzt keine Leistung voraus, keine individuell zurechenbare Leistung sozusagen, und ist deshalb die Attraktivität, die sich halt in den Konkurrenzen, in den individualisierten Konkurrenzstrukturen und den Kämpfen um Anerkennung als die relativen Verlierer empfinden, ist es für jedermann zugänglich sozusagen. Das könnte man jetzt ausbuchstabieren, mache ich jetzt nicht, um die Zeit zu halten sozusagen. Klar ist sozusagen, dass das Kernmoment rechtspopulistischer Bewegung, übrigens auch rechtsextremer Bewegung, ist die Vorstellung, Gesellschaften sollten so gebaut sein wie Gemeinschaften, nämlich auf Nähe, Sympathie, Ähnlichkeit, Übereinstimmung und eben nicht auf Differenz, Fremdheit, Individualität und Dings. Und das ist ein starkes, attraktives Angebot, das dann sehr anschlussfähig ist, eben an einen nationalistischen Diskurs, der die Nation als Gemeinschaft imaginiert und so tut, als könnte man sozusagen eine Nation im Großmaßstab genauso bauen wie eine kleine Dorfgemeinschaft. Alle kennen sich, alle sprechen die gleiche Sprache, alle haben ähnliche Erfahrungen. Das geht natürlich nur über Imagination, über ganz viele Konstruktionen darüber, was den Österreicher von Schweizern, von Deutschen und Franzosen unterscheidet. Und das braucht viel Arbeit, diese Einredung. Aber es ist auch keine bloße Fantasie, weil es dann doch anknüpfen kann an historisch gewordene Unterschiede der Entwicklung des Selbstverständnisses, des Sprechens und so weiter mehr. Dieses Gemeinschaftsmoment sozusagen hat notwendig was Repressives. Das ist das Kernproblem dabei. Weil wenn die Gemeinschaft auf Ähnlichkeit und Übereinstimmung gebaut ist, schließt sie immer die Ausgrenzung derjenigen ein, die diese Ähnlichkeiten, Übereinstimmungen nicht mitbringen können oder nicht bringen wollen. Das heißt, diese Gemeinschaftskonstruktionen haben eine hohe Ambivalenz. Sie bieten Sicherheit, Orientierung, Zugehörigkeit um den Preis von Ausgrenzung derer, die die Übereinstimmung nicht erbringen können. Und das ist ihr Problem. So. Letzter Punkt zu den Konstruktionselementen. Gegenüber hochdynamischen Gesellschaften, die sich im rasanten Wandel befinden, wo niemand von uns wird sagen können, wie sieht Wien in 20 Jahren aus, oder vielleicht auch nur in 10 Jahren oder vielleicht auch in 5 Jahren, wie wird die Arbeitslosenquote sein, wie wird das Einkommensniveau sein, wie wird der Einwandereranteil sein, wissen wir alles nicht. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, die wandelt sich enorm und die politischen Steuerungskapazitäten sind da relativ gering. Und das erzeugt Befürchtungen, Ängste, Unsicherheiten. Übrigens auch da mache ich jetzt nochmal die Parallele, weil ich mich darauf festgelegt habe. Auch ein großer Teil des linken Diskurses lebt von Krisenszenarien für die künftige Entwicklung. Nur, dass er nicht wie die Migranten und die Fremden als quasi das Bedrohliche in den Blick rückt, sondern den Kapitalismus. Aber auch da sind ähnliche Figuren. Die Zukunft ist unsicher, sie ist bedrohlich, sie ist gefährlich. Der Rechtspopulismus reagiert auf so eine Realitätswahrnehmung mit der Affirmation von Stabilität und immer mit dem Versprechen sozusagen Rückkehr in die guten alten Zeiten. Also ich weiß nicht, wie das bei der FPÖ so genau ist, wenn Sie mal die deutsche AfD sich anschauen, ne, dann können Sie relativ einfach sagen, deren Kernprogramm heißt zurück hinter 1968, ne, also alle Elemente von Emanzipation in den Geschlechterverhältnissen in anderen Dimensionen zurückdrehen und nochmal zurück hinter 1789, also die Grundidee der bürgerlichen demokratischen Revolution hin zu einer stärker autoritären Staatlichkeit. Also Rechtspopulismus ist im Wortsinn ein reaktionäres Programm, ne, die versprechen einer Rückkehr in die vermeintlich guten alten Zeiten, ne, unter sehr systematischer Ausblendung sozusagen, was an diesen guten alten Zeiten eben gar nicht so gut war, zum Beispiel was die Geschlechterverhältnisse betrifft, was die Autoritätsstrukturen betrifft, was die Gewaltförmigkeit von pädagogischen Verhältnissen und vielem anderen mehr betrifft. Ne, aber das ist die Antwort auf die Wahrnehmung von bedrohlichen Veränderungen, ist ein Stabilitätsversprechen oder ein Rückkehrversprechen. Das alles ist gesagt oder sage ich, um Ihnen klarzumachen, naja, es ist gar nicht so einfach, dem was entgegenzusetzen, weil das sozusagen immer auch Antworten sind auf Problemwahrnehmungen, die man nicht einfach wegreden kann. Also man wird ja nicht einfach sagen, alles das, was beschrieben ist, sozusagen an Verunsicherung und so weiter, das gibt's alles gar nicht. Was einem nicht passen kann, ist die Antwort auf diese Problembeschreibungen und am bestimmten Punkt auch die Problembeschreibungen selbst nicht. Ich will Ihnen kurz noch ein bisschen beschreiben, was sehe ich an Gegenpositionen dazu und vor allem, nicht um Sie zu ärgern, aber um Sie zu Diskussionen herauszufordern und zum Diskurs, was sind die Schwierigkeiten der Gegenpositionen? Eine Gegenposition zum Rechtspopulismus, das haben wir heute Morgen das quasi authentisch gehört, durch diesen Kollegen, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, sozusagen, ne, ist ein multikulturelles, was ich als multikulturelles Narrativ beschreiben würde, ne, also eine Brechung der Idee, Zugehörigkeit der Nation hat irgendwas mit Herkunft, Abstammung, Sprache zu tun, sondern man kann die Nation in sich als multikulturelles Gebilde konstruieren oder als Gebilde von Individuen mit sehr heterogenen kulturellen und historischen Bezügen, präziser formuliert. Das ist eine richtige und eine wichtige Antwort, die aber ein Folgeproblem hat, nämlich die Frage, was ist die Einheit der Vielfalt? Das können Sie sehr genau auch nachschauen in den Diskursen, zum Beispiel im US-amerikanischen und kanadischen Multikulturalismus. Wenn Sie sagen, die Einheit besteht in der Vielfalt, müssen Sie immer noch irgendwie eine Aussage dazu treffen können, was unterscheidet Kanada als multikulturelle Gesellschaft von Österreich als multikulturelle Gesellschaft oder von Deutschland als multikulturelle Gesellschaft oder unterscheidet das nichts mehr? Wäre auch eine mögliche Antwort. Aber was ist der Referenzrahmen, innerhalb dessen diese Vielfalt möglich ist? Im deutschen Kontext kommt dann ganz schnell die Antwort Grundgesetz, also alles ist erlaubt im Rahmen der grundgesetzlichen Normen und dann tauchen Spannungsverhältnisse auf. Aber der Verweis auf die Abstraktion von Menschenrechten oder grundrechtlichen oder verfassungsrechtlichen Normen löst, glaube ich, die Frage, wie lässt sich das in Identitäten, in Selbstbeschreibungen, in Erzählungen übersetzen, die Menschen das Gefühl von Zusammengehörigkeit geben, nicht so einfach auch, weil die Abstraktionslage solcher Antworten zu hoch ist. Darum steht hier ohne überzeugende Antwort die Frage nach der Einheit in der Vielfalt. Einfach differenzierter schreiben, ohne hinreichende Überzeugungen oder für alle überzeugende oder emotional befriedigende Antworten. Das könnte man weiter differenzieren, aber das Problem würde ich mal festhalten wollen. Zweite Antwort auf die Menschen, die Positionierung des Rechtspopulismus gegen unerwünschte Migration und Flüchtlinge ist in der radikalen Variante der Open Borders Antirassismus, also der Antirassismus, der sagt, all refugees welcome sozusagen, no borders, no nations, stop deportation und ähnliche Formeln, die kennen Sie aus Deutschland, die wird es in Wien auch geben, glaube ich, der sich aber dann mogelt um die Frage nach der qualitativen und quantitativen, also Legitimität von quantitativen und qualitativen Zuwanderungsbegrenzungen, die man als Frage nicht abweisen kann, sondern die eine vernünftige und reflektierte Antwort braucht, weil es zweifellos so ist, sozusagen ab einer bestimmten Größenordnung hat Zuwanderung natürlich Folgen. Die klugen, sag ich mal, Analytiker sagen, bis zu einer bestimmten Größe, der Zuwanderung profitieren die Aufnahmegesellschaften von der Zuwanderung, insbesondere übrigens die Mittelschichten, die durch Zuwanderung einen besseren Zugriff kriegen auf billige Arbeitskräfte. Ne? Ab einer anderen Größenordnung werden die Zuwandererzahlen, haben die Folgeprobleme, was Arbeitsmarktintegration, Schulen, Bildungssysteme, Sozialleistungen betreffen. Ne? Und das muss irgendwie maßstäblich beurteilt werden. Ist die Frage, die Polarisierung sozusagen Grenzen zu, Einwanderer böse, ist genauso falsch wie umgekehrt die andere Position, wer kommen will, mag kommen, nicht durchhaltbar ist, weil sie die Begrenztheit von Ressourcen überschreitet. Ne? Darum ist ein Anti-Rechts-Diskurs, der sich auf eine Open-Borders-Position bezieht, meines Erachtens, das ist eine ganz eigene Debatte sozusagen, nicht durchhaltbar. Übrigens mache ich immer wieder die Erfahrung, wenn ich diesen Satz sage in bestimmten, sagen wir, linken Kreisen, dann wird es dann ganz schwierig und ganz aggressiv und ganz emotional, weil da die Bereitschaft einer Diskussion mehr gegeben ist. Was dann legitim heißt im menschenrechtlichen Sinne, ist nochmal eine ganz andere Frage. Was die Berufung auf die Menschenrechte da austrägt, übrigens, ist auch nochmal eine ganz andere Frage, weil ich Ihnen nur sagen könnte, wenn Sie sich mal ernsthafterweise mit den Menschenrechten im Sinne nicht von moralischen Ansprüchen, sondern im Sinne von Law, also von Gesetzen, verfasstem Recht beschäftigen, werden Sie feststellen, für die Rechte der Flüchtlinge geben die Menschenrechte erstaunlich wenig her. Ja, also Herr Kurz kann sich, glaube ich, legitim auf den Satz berufen, wie hat de Maizière auch, was wir fordern und tun, bewegt sich im Rahmen der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Genfer Flüchtlingskonvention, weil die tatsächlich wesentlich schwächer sind in ihrer Begründung von Rechtsansprüchen für Flüchtlinge, als es ein bestimmter flüchtlingssolidarischer Diskurs gerne unterstellt. Auch da muss man dann nochmal genauer diskutieren, was geben die Menschenrechte her oder nicht her, was die Legitimität oder die Kritik von Zuwanderungsbegrenzungen betrifft. Vierter Punkt zur Gegenposition, die Gegen sozusagen, auch das ist ja vorhin schon angesprochen worden von dem Kollegen Stadtrat, gegen Spaltungslinien, die Hierarchisierungen auf der Ebene von Herkunft, Staatsangehörigkeit, Ethnizität, Sprache bauen, ist das Gegenprogramm ein egalitärer Sozialstaatsnationalismus, der sagt sozusagen, gleiche Rechtsansprüche auf sozialstaatliche Leistungen für alle. Das Folgeproblem hier ist sozusagen, das sagt sozusagen der Rechtspopulismus auch, gleiche Ansprüche für alle Staatsbürgerinnen. Wenn man diesen Zusatz für alle Staatsbürgerinnen streicht, fällt man zurück auf das erste Problem und stößt auf eine ganz enge Nähe eines linken Sozialstaatsnationalismus zu einem ökonomischen Abwehrnationalismus. Das kannst du sehen, zum Beispiel, wenn Sie sich mal gewerkschaftliche Positionen anschauen zu Zuwanderung. Die sagen ja, Zuwanderung ja, aber keine Senkung der Mindestlohnstandards, was für Migranten ganz schlecht ist, weil die eigentliche Chance für viele Migranten tatsächlich die billig bezahlten Jobs unterhalb der Mindestlöhne sind. Aber wir wollen quasi die sozialen Rechte unserer Arbeitnehmerinnen verteidigen. Und das geht dann weiter sozusagen. Sie können dann auch historisch ganz gut sehen sozusagen, dass eine Politik der offenen Grenzen in bestimmten historischen Phasen von den Arbeitgeberverbänden massiv eingefordert worden ist, so in den 60er Jahren nach dem Motto, sollen die doch kommen, egal ob legal oder illegal, Hauptsache sie arbeiten in meiner Fabrik. Ne? Während die Gewerkschaften diejenigen waren, die strikte gesetzliche Regulierung der Zuwanderung aus dem Interesse quasi Verhinderung einer industriellen Reservearmee und so weiter gebaut haben. Auch da gibt es ein Problem also. Ne? Und der vierte Punkt ist, habe ich angedeutet, man könnte sagen, die Gegenposition ist ein menschenrechtlicher Universalismus. Also die Würde jedes Individuums ist unantastbar und die menschenrechtlichen Ansprüche eines Menschen sollen nichts mit seiner Herkunft, Staatsangehörigkeit oder anderen Kriterien zu tun haben. Eine mir selbst sehr sympathische Position, um es mal deutlich zu sagen, aber eine Position, die unter realen Verhältnissen nicht wirklich durchhaltbar ist, wenn man schaut, was das dann im Konkreten heißt für. Also ich mach das nur mal an einem Beispiel deutlich. Es gibt im Flüchtlingsdiskurs eine Position von Pro-Asyl in Deutschland, die sagen, das Sterben im Mittelmeer zu beenden, ja, letztes Jahr waren es wieder über 5.000 Menschen, die im Mittelmeer gestorben sind, muss man legale Einwanderungswege erleichtern. Ja, also die Gegenposition heißt, nee, man muss die Menschen daran hindern, überhaupt erst ans Mittelmeer zu kommen. Das ist die dominante Politik der EU. Die menschenrechtliche Gegenposition von Pro-Asyl heißt, nee, legale Einwanderungswege verschaffen zum Beispiel durch eine großzügige Visavergabe in den Herkunftsländern. Völlig klar ist, würde man das tun, ja, also würden die österreichischen Botschaften in Nigeria, Somalia, Eritrea, Syrien, Türkei sagen, wer sagt, ich möchte gerne einen österreichischen Asylantrag stellen, kriegt erstmal ein Visum und B auch noch einen Reisekostenzuschuss, würde das ohne jeden Zweifel zum quantitativ erheblichen Anstieg der Zahl derjenigen führen, die sagen, hierher will ich sozusagen. Das heißt, man stößt auf ein Problem, sagen, von den individuellen Menschenrechten her gedacht, im Sinne eines ist moralisch aufgeladenen Verständnisses von Menschenrechten, müsste man ja nicht nur sagen, wir gehen mit denen anständig um, die hierher kommen, sondern wir ermöglichen auch denen, die das gar nicht schaffen, die Chance, hierher zu kommen und unter bestimmten Bedingungen zu leben, die einigermaßen menschenwürdig sind. Das ist eine relativ logische Konsequenz, Pro-Asyl sagt das auch, heißt aber, man stößt massiv an realpolitische Grenzen, also wie weit ist das akzeptabel in der Bevölkerung und wie weit kann man sozusagen die politischen Implikationen, die das dann hätte, im Bereich von Arbeitsmarkt, Bildung, Sozial, Wohnungspolitik und so weiter, denn auch wirklich durchhalten. Auch da gibt es gute Gründe für eine Gegenposition, die aber ihre Schwierigkeiten nicht verleugnen kann. Was heißt das jetzt abschließend gesprochen, noch ein paar Sätze für die Jugendarbeit? Ich fange mal an mittendrin, wenn hier steht Akzeptanz von Unsicherheit und Ungewissheit. Meine ich damit erstmal, dass wir nicht in die Debatte eintreten können und in die Arbeit mit Jugendlichen und in den Diskurs in der Überzeugung, wir wissen, was richtig ist, wohin sich die Gesellschaft entwickeln wird und was die richtigen Antworten sind. Man müsste zunächst mal, glaube ich, sich darauf einigen können, dass gegenüber die vermeintliche Eindeutigkeit der rechtspopulistischen und rechtsextremen Position es zwar an bestimmten Punkten eine klare Abwehrfront gibt, die man ganz gut als Antirassismus, glaube ich, fassen kann und als Pro-Demokratie, ja, aber keine klare Antwort, die das Versprechen vermeintlicher Klarheit und Widerspruchsfreiheit in gleicher Weise reproduzieren kann. Man muss also sagen, auf diese vielen komplexen und schwierigen Problemlagen, die sich mit der gesellschaftlichen Entwicklung verbinden, haben wir erstmal keine klare und eindeutige Antwort, sondern finden uns in Suchtbewegungen, in Reflexionsprozessen, in Prozessen der Analyse die nicht abgeschlossen sind im Sinne klarer, eindeutiger Antworten sozusagen. Darum politische Bildung als Wissensvermittlung und Reflexion. Ich würde den Bildungsauftrag der Jugendarbeit tatsächlich sozusagen nicht als Indoktrination, als Vermittlung vermeintlich klarer Antworten beschreiben wollen, sondern als Befähigung zu einer halbwegs informierten und halbwegs reflektierten Auseinandersetzung mit den Problembeschreibungen und den Problemwahrnehmungen, die auftauchen. Ein zweiter Punkt neben diesem und das wäre das klassische Terrain politischer Bildung sozusagen, Reflexion, Analyse, Information zu vielen Punkten. Der zweite Punkt heißt Identitätssuche und soziale Verortung. Ich bin der Überzeugung, dass die Attraktivität, die faktische Attraktivität des Rechtspopulismus, drei Minuten noch, darin liegt, dass er sowas macht wie ein Identifikations- und Zugehörigkeitsangebot, eine Antwort auf die Frage, wer bin ich, wo gehöre ich hin, wer sind meine Genossinnen und Genossen, das war ein bisschen polemisch zu sagen. Das heißt, die Jugendarbeit müsste sich der Frage, was begründet Identitäten, Gefühle von Zugehörigkeiten, stark stellen, und zwar nicht nur in einem rationalen Sinn, sondern auch in der Frage, was generiert eigentlich emotional attraktive, anschlussfähige Identifikationsangebote, Identitätsangebote, die nicht den ausgrenzenden Charakter nationalistischer Identitätsangebote haben. Das, glaube ich, ist eine starke Dimension, weil die Attraktivität des Rechtspopulismus liegt nur begrenzt, glaube ich, in seiner tatsächlich inhaltlichen, argumentativen Seite. Er liegt auch sozusagen ganz stark in diesem emotionalen, bedeutsamen Versprechen der klaren und eindeutigen und stabilen Zugehörigkeiten. Und gegen diese Bedürfnisse nach Identität kommt man mit Argumenten nicht oder jedenfalls nur begrenzt an. Es gibt in Deutschland so ein schönes Büchlein, das heißt Argumente gegen den Hass. Finde ich da völlig falsche Titel, ne, weil gegen solche tief sitzenden Emotionen, ne, die, wird man mit Argumentationen nichts erreichen. Argumentationen haben da einen Sinn, wo der andere begründet Einschätzungen formuliert, nicht da, wo er starke Gefühle positioniert. Dritter Punkt heißt Wertevermittlung, eine Vermittlung in Anführungszeichen, weil sich Werte eben nicht so vermitteln lassen wie bloßes Wissen. Man müsste von Prozessen der Werteaneignung reden, was heißt in der Jugendarbeit. Die Jugendarbeit müsste ein sozialer Ort sein, wo sowas wie Respekt der wechselseitigen Würde, Nichtdiskriminierung, Solidarität, Gleichberechtigung wirklich erfahrbar ist, ne, als Leben, als produktive, positiv besitzbare Lebensrealität. Und auf der Grundlage kann man dann auch quasi in sowas wie eine bewusste Auseinandersetzung mit Werten gehen. Jugendarbeit hätte aus meiner Sicht an dem Punkt ganz zentral die Aufgabe, als Ort erfahrbar zu sein, wo menschenrechtliche Werte alltäglich als positiv erlebt werden können. Also nicht nur als Werte, die man so erzählt und dann im Alltag ist es dann doch anders, sondern wo das quasi sich herstellt als Erfahrungsort. Ne, ich kann es an dem Punkt lassen. Noch einen Satz will ich sagen, wenn da steht Dezentrierung von Identitäten. Das meint für mich einen relativ entscheidenden Punkt. Ne, wenn man Menschen nicht einfach, oder nicht allen Menschen einfach, ausreden kann, dass ihr Verständnis als Österreicher, Wiener, Vorarlberger oder was auch immer für sie eine Relevanz haben soll und darf. Wenn wir uns nicht alle transformieren könnten in lokal ortlose Kosmopoliten, die sagen, New York, Wien, Tokio ist alles egal, ich komme überall zurecht und die Menschen sind mir überall gleich lieb. Das ist ein sehr abstraktes Ideal und Menschen mit viel Geld und viel Bildung kriegen das vielleicht sogar auch realisiert. Vielleicht, sondern wenn man anerkennt zusammen, was die spezifischen Erfahrungen was bedeuten, dann kann die Antwort nicht totalisierende Ablehnung sein, aber Dezentrierung zum Beispiel, und das sage ich mal lokal, bin ich der Überzeugung, dass lokale Identifikation, also Wienerische oder Mannheimerische oder Bielefelder vielleicht sogar, ich weiß gar nicht, ob das geht, egal, ist sowas wie die Bedeutung nationaler entlasten können. Und die können auch anders konstruiert sein. Ne, weil man für Wien allemal sagen kann, Wien war und ist schon immer eine multikulturelle Einwanderungsgesellschaft gewesen. Ob man das für Österreich insgesamt sagen kann, ist eine ganz andere Frage. Das heißt, es müsste auch darum gehen, sozusagen dieses Versprechen einer singulären Identität zu brechen, indem man sagt, du hast nicht nur eine, du hast viele Identitäten, du hast eine nationale, du hast eine lokale, du hast vielleicht noch eine, wie der Richard als Fußball, der als Eishockey-Fan sozusagen, als Austria-Fan, ne? Und durch vielfältige Brechungen sozusagen die emotionale und auch die kognitive Bedeutung der einen singulären zu brechen. Das hielt ich für das überzeugendere Programm als die Zumutung, du darfst gar keine Identifikation mehr haben, ne? Du musst dich quasi als individualisierter Weltbürger begreifen, ne? Und also eher ein Programm der Vervielfältigung und damit der Dezentrierung von Identitäten als eine der Aufforderung, die völlig abzulegen. Soweit danke ich erstmal fürs Zuhören.